Ja, wir beginnen heute Abend die Reihe zu den Frauen im Stammbaum Jesu im Matthäusevangelium. Das heißt, wir befassen uns mit einem neutestamentlichen Text, was ich normalerweise eher weniger tue. Aber ich finde das durchaus passend, denn es ist nicht nur meine persönliche Meinung. Man kann das Neue Testament ja durchaus als Auslegung der hebräischen Bibel sehen, und von daher haben die Dinge miteinander zu tun. Es wird nicht immer ausdrücklich gesagt. Es gibt Dinge, die Anspielungen sind, wo die Verfasser der neutestamentlichen Schriften offensichtlich damit gerechnet hat, dass die Leser die Anspielungen verstehen. Gerade im Matthäusevangelium aber gibt es auch sehr viele Zitate, wo es heißt, dies ist geschehen, damit sich erfüllte, was in der Schrift steht. Und eben die ersten 17 Verse im Matthäusevangelium beziehen sich auf die gesamtbiblische Geschichte fast, könnte man sagen, eben in dem Stammbaum Jesu, also eine Reihe von Personen, die in der hebräischen Bibel erwähnt werden und mit denen wir uns etwas befassen werden. Das Besondere eben sind die vier Frauen, die erwähnt werden: Tamar, Rahab, Ruth und, wie es dezent oder auch vielleicht nicht dezent gesagt wird, die des Uria, was Bathsheba meint. Und so wie es auch in der hebräischen Bibel bei Stammbäumen ist, normalerweise treten da keine Frauen auf. Und von daher, wenn dann doch welche auftreten, muss man sich die Frage stellen, warum? Und das ist genau auch das, was uns beschäftigen wird. Zu sehen, was das Besondere an diesen Frauen ist, dass sie gerade erwähnt werden. Da es vier Frauen sind und unsere Einheiten immer fünf sind, haben wir den Vorteil, dass wir uns vorher in der ersten Sitzung den Text als Gesamtheit ein bisschen ansehen können und uns auch sowohl mit den Herren, die erwähnt werden, als auch mit den Frauen, die nicht erwähnt werden, etwas beschäftigen können und dann auch einen besseren Vergleichshintergrund haben, um verstehen zu können, warum denn gerade diese vier Frauen erwähnt werden. Ja, zunächst mal zu dem Eröffnungssatz. Der heißt eben in der griechischen Fassung das Buch der Genesis, Jesu des Messias, Sohnes Davids, Sohnes Abrahams. Und dieses Genesis ist das Wort, das die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die Septuaginta, für das hebräische Wort Toledot in der hebräischen Bibel benutzt. Also von daher können wir das gleichsetzen. Und eigentlich taucht da schon gleich ein Problem mit auf, denn diese Toledot, die fast alle im Buch Genesis vorkommen, fangen immer an mit einer Person, von der sie die Toledot sind, und gehen dann weiter. Während wir hier in unserer Überschrift den Endpunkt der Toledot, nämlich Jesus, haben. Das ist ein Unterschied zu denen, die in der hebräischen Bibel vorkommen. Und das werden wir auch gleich so ein bisschen den Unterschied oder vielleicht die Möglichkeit, das doch einzuordnen, hier bei den beiden Kommentaren zu den Toledot in der hebräischen Bibel, die ich ausgesucht habe, sehen. Das erste ist von Samson Raphael Hirsch, Rabbiner des 19. Jahrhunderts in Deutschland, der einen sehr ausführlichen Pentateuch-Kommentar geschrieben hat, auch mit einer eigenen Übersetzung des Pentateuch dazu. Als orthodoxer Rabbiner auch versucht, die rabbinische Tradition im Gegensatz zu der modernen Bibelkritik zu rechtfertigen, aber auch sehr viele sorgfältige sprachliche Untersuchungen. Und er bezieht sich auf den Vers in Genesis 2,4, wo das Wort Toledot zum ersten Mal vorkommt, und er übersetzt das in seinem Kommentar: Dies sind die Erzeugnisse des Himmels und der Erde. Und warum er das so nennt, kann man jetzt auch in der Erklärung verstehen. Es kann dies nicht heißen: Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde. Einmal bezieht sich dies am Anfang eines Abschnittes in der Regel auf das Folgende: Von der Entstehung des Himmels und der Erde wird aber nichts weiter berichtet. Sodann bezeichnet Toledot nicht die Eltern, sondern die Kinder. Die Toledot, das sind jetzt eben die anderen, die noch vorkommen in der hebräischen Bibel, Adams, Noachs, Terachs, Ismaels und so weiter, ist nicht die Abstammung, die Herkunft Adams, Noachs, Terachs und so weiter, sondern deren Nachkommen, die von ihnen erzeugten. Endlich ist ja auch Toledot gerade der Ausdruck für die natürlichste organische Zeugung, während wie wir gesehen haben, nämlich im Kommentar zu Genesis 1,1, der Charakter Bria, eben das Schaffen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, des freien Entstehens aus dem Willen Gottes, das spezielle Erschaffen aus nichts, also der gerade Gegensatz zu Toledot, für die Entstehung des Himmels und der Erde mit solchem Nachdruck hervorgehoben wird. Es gäbe keinen ungeeigneteren Ausdruck für diese Entstehung als Toledot. Wir haben es daher lediglich für die Erzeugnisse des Himmels und der Erde zu rechnen, und es umfasst dies alles, was nun nach der Schöpfung sich durch das Zusammenwirken des Himmels und der Erde erzeugt. Und dann haben wir zu Genesis 5,1, das ist eigentlich die Formulierung, die Matthäus am nächsten ist, denn auch hier wird ein Buch erwähnt, das Buch der Toledot Adams und in der griechischen Bibelübersetzung eben der Genesis Adams. Und hier hat sich Samson Raphael Hirsch entschlossen, das mit Entwickelungen zu übersetzen. Dieses Buch sind Entwicklungen Adams. So wie Genesis 2,4 gesagt wurde, dass alle folgenden Erscheinungen nichts als die natürlichen Entwicklungen des Himmels und der Erde seien und sie alle ihren Grund in den Gesetzen haben, bei ihrem Erschaffenwerden, die der Schöpfer bei ihrer Entstehung schon in Himmel und Erde gelegt, so wird ein Ähnliches hier an der Spitze der Menschenentwicklung ausgesagt, dass alle die verschiedenartigsten Erscheinungen der Menschheit nichts als die natürlichen Entwicklungen des von Gott zu seinem ebenbildlichen Adam Geschaffenen seien. Ja, also von daher bei Samson Raphael Hirsch die Betonung, dass die Toledot eben weisen auf das, was aus ihnen heraus gezeugt wird. Benno Jakob in seinem Kommentar zur Genesis gibt uns vielleicht eher die Möglichkeit zu vergleichen damit, dass wir in Matthäus eine Toledot vor sich haben, wo das Ende der Toledot schon am Anfang genannt wird. Der Satzanfang und dies sind die Toledot findet sich in der Genesis 10 bzw. 11 Mal, weil die Toledot von Esau, der Vers kommt zweimal, werden wir gleich sehen. In Genesis 2,4, dies sind die Toledot des Himmels und der Erde. Dann mit einer Abweichung in 5,1, dies ist das Buch der Toledot Adams. 6,9, dies sind die Toledot Noachs. 10,1, und dies sind die Toledot der Söhne Noachs. 11,10, dies sind die Toledot Shems. 11,27, und dies sind die Toledot Terachs, damit haben wir den Vater Abrahams. 25,12, und dies sind die Toledot Ismaels. 25,19, und dies sind die Toledot Isaaks. Da haben wir also die beiden Söhne Abrahams, die also jeder ihre Toledot haben. Und dann kommen die Toledot der beiden Söhne Isaaks, eben in 36,1, und das ist eben, warum Benno Jakob sagt, 10 oder 11 Mal. Dieses Wort und dies sind die Toledot Esaus taucht dann in Vers 9 im 36. Kapitel nochmal auf. Aber es ist für dieselbe Person. Und in 37,2 und dies sind die Toledot Jakobs. Also das sind die Erwähnungen in der Genesis. Dazu kommt außerhalb der Genesis Numeri 3,1 und dies sind die Toledot Aarons und Moses und Rut 4,18 und dies sind die Toledot Peretz. Eine Wiederholung aus der Genesis ist 1 Chronik 1,29. Die richtige Erklärung der Formel, dies sind die Toledot, ist für das Verständnis des ganzen Buches von fundamentaler Bedeutung. Der Zweck und Sinn aller Toledot ist, die Herkunft der Kinder Israel festzustellen. Die 12 Stammeshäupter, aus denen die 70 Geschlechter und das ganze Volk entsprossen sind, waren von Jakob, dieser von Isaak, dieser von Abraham, dieser von Terach gezeugt worden. Terach stammte in gerader Linie von Schem, einem Sohne Noachs, der in ebenso gerader Linie von Adam, dem ersten Menschen, abstammte. Der auf Toledot folgende Genitiv bezeichnet immer nur den Vater und kann nur einer sein. wenn er nicht distributiv ist, wie in Genesis 10,1, wo die Toledot der Söhne Noachs, die ja drei sind, erwähnt wird. Auch Numeri 3,1, Toledot Aarons und Moses, ist keine Ausnahme. Denn in Wirklichkeit folgen darauf nur Söhne Aarons. Nur um des Willen ist zu ihm Mose hinzugesetzt, weil er diesem die priesterliche Vaterschaft verdankt. Also ohne Mose wäre Aaron nicht Priester geworden. Insofern gehören beide zusammen und sind eine Einheit. So verhält es sich auch mit Himmel und Erde. Weil da heißt es ja auch die Toledot von Himmel und Erde, was auf den ersten Blick wie ein Plural aussieht. Denn geschaffen worden sind sie in eins. Indem also die Tora das erste Menschenpaar als Toledot des Himmels und der Erde beschreibt, hat sie Natur und Geschichte organisch miteinander verbunden. Geschichte gibt es nur vom Menschen und in seinen Toledot. Während die Natur des Fadens ewige Länge gleichgültig drehend auf die Spindel zwingt. Aber indem mit Himmel und Erde zugleich der Mensch geschaffen wurde, ist von Anbeginn der Keim der Geschichte in die Natur hineingelegt worden. Das Wort Toledot ist ein Nomen von dem Hif'il, also eine bestimmte Verbform, Holid. Diese Verbalform für Zeugen ist ausschließlich für die Generationenreihe vorbehalten, die in Kapitel 5 und 11 von Adam bis Noach und von Schem bis Abraham und schließlich dann in 25, 19 Isaak führt. Es bedeutet die Sicherheit der Vaterschaft und damit die Heiligkeit des Eheweibes, Monandrie. Das Weib habe nur einen Mann. Und letztlich schreibt sich dieser Adel der Abstammung von der Erschaffung des ersten Menschen im Ebenbilde Gottes her, das durch Zeugung auf die Nachkommen vererbt wird. Um dieser höchsten israelitischen Interessen willen sind alle Toledot aufgestellt. Und wenn Benno Jakob hier schon am Ende das Interesse sieht, was hinter den Toledot steht und auch am Anfang sagt, der Zweck und Sinn aller Toledot ist, die Herkunft der Kinder Israel festzustellen, kann man da vielleicht sagen, dass man auf die Weise vielleicht auch den Unterschied im Matthäusevangelium verstehen kann, dass von Anfang gesagt wird, es sind die Toledot von Jesus, weil er die Person ist, auf die das Ganze hinauslaufen soll. Ja, soweit die Erklärungen zu den Toledot. Sind da Anmerkungen, Nachfragen zu da? Herr
Ja, ich habe halt zwei sprachliche Fragen, die ich nicht so gut verstehe. Das erste ist beim ersten bei Hirsch. Das Beria, das ist ein Derivatum oder ein abgeleitetes Wort. Warum
Das ist
gebraucht ihr
das
das so?
Substantiv von
Hä?
Schöpfung.
Was?
Das ist das Substantiv Schöpfung.
Also.
Also das steht so wörtlich nicht im hebräischen
Darum.
Text, sondern da kommt das Verb bara, bria
Ja, genau.
ist das Substantiv davon.
Und das Zweite ist, was wird eigentlich bei Jakob, wird da gemeint mit distributiv? Ich habe das versucht nachzusuchen, aber ich weiß nicht, was er damit meint.
Distributiv, also es ist ja sozusagen sich zu verteilen, es heißt ja in Genesis 10,1, dies sind die Toledot der Söhne Noachs. Das heißt, die Toledot gehen nicht über einen, sondern über drei Söhne. Das ist die Verteilung, die er damit meint.
Okay, danke.
Ja. Herr Keimer, ich habe gesehen, dass Sie sich
Ja, tatsächlich.
freigeschaltet haben.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass jetzt Matthäus dieses Wort anders verwendet, als es in der hebräischen Bibel üblich war?
Ja, die Frage ist, ob er das Wort also letztlich müsste man wahrscheinlich schon zu der Folge kommen, denn der Unterschied ist eben, dass derjenige, der am Ende der Entwicklung steht, Jesus schon am Anfang genannt wird. Nach der klassischen Form hätte es heißen müssen, Buch der Toledot Abrahams und Davids und dann am Ende erst Jesus kommen.
Ja.
Das heißt also, Matthäus, was er eigentlich tut, ist uns schon von vornherein zu sagen, auf wen er hinaus will, was die Toledot in der hebräischen Bibel nicht tun. Ja, bei denen merkt man es erst am Ende, wo man landen will. Es mag vielleicht auch an der griechischen Übersetzung liegen, denn obwohl eben, wie gesagt, auch in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel das Wort Genesis für Toledot benutzt wird, hat vielleicht das griechische Genesis doch eine etwas andere Bedeutung als das hebräische Toledot. Das wäre durchaus möglich, denn aus dem Genesis kann man ja eigentlich eher etwas, was entsteht und in dem Sinne vielleicht sehen. Also es kann sein, dass in dem Sinne vielleicht Matthäus der Unterschied weniger aufgefallen ist, als wenn er Hebräisch geschrieben hätte.
Okay, danke, ja.
Ja, bevor wir uns dann ansehen, wo denn Matthäus seine Toledot hergenommen hat, noch ein Hinweis darauf, es gibt ja einen zweiten Stammbaum Jesu im Lukas-Evangelium, in Lukas 3, 23 bis 38. Und da geht Lukas aber umgekehrt. Er sagt, Jesus wurde gehalten für einen Sohn Josefs, des Sohnes Elis, und dann geht er immer weiter zurück, genau in die umgekehrte Richtung, bis er schließlich bei Adam landet. Und in den deutschen Übersetzungen ist das unterschiedlich gemacht, denn die Frage wäre, ja, sagt er jetzt Adams des Sohnes Gottes? Aber bei Lukas steht eben nie Sohn, sondern immer nur des, was im Griechischen halt durch die Sprachform geht. Und da ist die Form von Adam und Gott eben genau dieselbe. Also man sieht nicht, dass die Abstammung Seths und aller anderen von Adam anders ist als die Abstammung Adams von Gottes, was auch nochmal ein sehr interessanter Aspekt ist. Und der Unterschied ist eben auch, dass Lukas die Abstammung Jesu zurückverfolgt bis auf Adam, während Matthäus ja eindrücklich sagt, und auch den Stammbaum damit beginnen lässt, Jesus als Sohn Abrahams und Davids. Das ist ihm offensichtlich wichtiger in diesem Rahmen und nicht bis zum Beginn der Menschheit, also bis Adam, den Stammbaum zurückzuverfolgen. Ja, die Hauptquelle für die Toledot Jesu bei Matthäus befindet sich im ersten Buch der Chronik, in den ersten drei Kapiteln. Vermutlich eher Texte, die Sie nicht gelesen haben. Sie werden auch im jüdischen liturgischen Kontext zumindest nie gelesen. Es ist einfach eine lange Reihe von Namen, wer wen gezeugt hat, die teilweise auch etwas anders sind als das, was wir vergleichen können mit dem, was uns in der Genesis oder später in den Büchern Samuel und Könige erzählt wird. Aber das ist jedenfalls die Hauptquelle. Und es fängt also an, was es Matthäus übernommen hat, in 1 Chronik 1, 34. Und da heißt es, und es zeugte Abraham Isaak und dann direkt im zweiten Teil des Verses die Söhne Isaaks, Esau und Israel. Und da sehen wir schon, dass Matthäus es viel wichtiger ist, auf einer Linie zu bleiben. In dem Buch der Chronik ist es wichtig, ähnlich wie es auch die Genesis macht. Wir hatten ja auch gesehen, in Genesis gibt es auch die Toledot Esaus und die Toledot Jakobs. Also wirklich alle, die zur weiteren Verwandtschaft gehören, noch zu erwähnen, während Matthäus sich wirklich auf die direkte Abstammung Jesu konzentriert und fast immer alle daneben existierenden Geschwister ignoriert. Und das Buch der Chronik hat dann eben auch parallel zu dem, was in Genesis gebracht wird, die Söhne Esaus, die eben auch aus diesem Grund für Matthäus keine Rolle spielen. Die nächste Generation kommt dann in 2 Chronik 1 bis 2, wo es heißt, dies sind die Söhne Israels, Ruben, Schimon, Levi und Juda, Issachar und Sebulon, alle 12 Söhne werden genannt. Und auch hier bei Matthäus wieder der Sohn, auf dem es ihn ankommt. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Die anderen werden nicht mit Namen genannt. Dann kommen in der Chronik die Söhne Judas, Er, Onan und Schela. Drei wurden ihm geboren von Bathschua, der Kanaanäerin. Und Tamar, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serach. Alle Söhne Judas fünf. Und auch hier die Erwähnung Tamars hat eben auch Matthäus. Erwähnt aber nur die von Tamar geborenen Söhne. Juda zeugte Perez und Serach aus Tamar. Da werden wir uns beim nächsten Mal ausführlich mit befassen, was es mit Juda und seinen Söhnen auf sich hat. Ich habe übrigens gesehen, in der neuen Einheitsübersetzung ist das korrigiert. In der Vorfassung der Einheitsübersetzung hatte man die Bemerkung seine Schwiegertochter hinausgenommen. Offensichtlich war es den Übersetzern etwas unheimlich, dass Juda Söhne von seiner Schwiegertochter hatte, aber die jetzige Fassung der Einheitsübersetzung hat es ja. Da sieht man auch, wie offensichtlich diese Geschichte als anstößig empfunden wird. Und das werden wir ja auch beim nächsten Mal noch sehen, dass sie wirklich ihre Schwierigkeiten hat. Dann geht es in der Chronik weiter, die Söhne von Perez, Chezron und Chamul. Und auch hier Matthäus wieder bringt nur den Sohn, über den die Linie weitergeht. Perez zeugte Chezron. Und dann geht es weiter und die Söhne Chezrons, die ihm geboren wurden, Jerachmeel, Ram und Keluwai. Und auch hier wird nur erwähnt, Chezron zeugte Ram. Und damit kommen wir jetzt auch zu der parallelen Liste, die sich im Buch Rut, am Ende des Buches Rut befindet, wo auch die Zeugung Rams von Chezron erwähnt wird. Und das ist dann eben auch in der Chronik und im Buch Rut parallel die folgenden Generationen, die wir haben. Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salma. Das ist genau dasselbe, was auch im Matthäus-Evangelium steht. Nachschon wird auch erwähnt in der Tora als der Fürst des Stammes Juda, zum Beispiel in Numeri, wo die Fürsten alle ihre Opfer für die Tempeleinweihung darbringen, ist Nachschon der Erste, der die Opfer darbringt. In der späteren Midrasch-Auslegung ist er auch derjenige, der als Erster es wagt, als die Israeliten am Schilfmeer stehen und von den Ägyptern verfolgt werden und sie noch nicht wissen, dass ihnen das Meer geteilt wird und sie trocken durchkommen, ist Nachschon der Erste, der mutig hineinspringt und darauf vertraut, dass es gut gehen wird. Und von daher gilt nach schon so als der Pionier, der immer als Erste auch wirklich sich auf den Weg macht. Dann haben wir eine etwas, Matthäus hat eben die Namensformel Salmon als Sohn Nachschons, wie es sich aber auch im Buch Rut findet. Da kommt auch Salmon vor, das ist offensichtlich wirklich, sei es Schreibfehler, unterschiedliche Varianten, ob es eben Salma oder Salmon ist, der Boas zeugte. Und hier bringt Matthäus etwas, wo es in der ganzen hebräischen Bibel keinen Anhaltspunkt gibt, aus Rahab, eben der Prostituierten in Jericho, die Kundschafter Josuas aufgenommen hat, mit der werden wir uns ja auch noch ausführlich befassen und sehen, dass auch die jüdische Tradition eine Verheiratung Rahabs kennt, aber nicht mit Boas, sondern mit Josua. Dann geht es noch sowohl in der Chronik und im Buch Rut weiter. Boas zeugte Ovid und Matthäus erwähnt hier Rut, was natürlich aus dem Buch Rut klar hervorgeht. Und Ovid zeugte Ishai. Und dann heißt es im Buch der Chronik, und Ishai zeugte seinen Erstgeborenen Eliav, Aminadab den Zweiten, und dann kommen die weiteren Söhne Ishais, bis er dann schließlich bei David dem Siebten landet. Und Matthäus sagt nur kurz, wie es auch im Buch Rut ist, Ishai zeugte David den König. Und der Text in der Chronik natürlich erinnert uns auch daran, was im ersten Buch Samuel berichtet wird, wie als Samuel geschickt wird, einen der Söhne Ishais zum König zu salben, dass ihm wirklich alle vom Erstgeborenen bis zum Letzten vorgeführt werden. Und erst als die ersten sechs sich alle als nicht erwählt herausgestellt haben, fragt Samuel nochmal, hast du keinen anderen Sohn noch? Und dann wird David der Jüngste geholt. Und von daher sind wir mit Ishai und David jetzt auch bei den Personen genannt, von denen in den Büchern Samuel und Könige auch mehrere Details erzählt werden. Über David heißt es dann, und diese wurden ihm in Jerusalem geboren, Shimma, Shovaf, Nathan, Salomo, vier der Batschua, der Tochter Amiels. Was hier erstaunlich ist, ist der Name Batschua, denn aus dem Buch Samuel wissen wir, dass sie Batsheva hieß. Aber es ist vielleicht auch kein Zufall, Das ist derselbe Name, wie der Frau Judas geworden ist, was wir beim nächsten Mal in der Geschichte von Tamar noch sehen werden. Während es im ersten Buch Samuel ja die Ehebruchsgeschichte, denn Batsheba ist ja die Frau Urias des Hethiters, beschrieben wird, und das erste Kind, das aus dem Ehebruch hervorgeht, ja auch stirbt und namenlos bleibt und danach dann Salomo geboren wird, erscheint Salomo also hier als der viertgeborene Sohn Batschuas oder Batschevas, und wird eben auch die ganze Geschichte überhaupt nicht erinnert, was aber einfach auch an dem Genre, dass es hier eben um einen Stammbaum geht, liegt. Und hier ist eben die letzte Frau, die Matthäus noch erwähnt, der heißt eben: David zeugte Salomo aus der des Uria, nennt also gar nicht den Namen, und macht eigentlich mit dieser Erwähnung gleich schon deutlich, dass es sich hier um eine sehr problematische Zeugung handelt. Und dann kommt eigentlich die Reihe der Könige Judas. In der Chronik heißt es dann: und der Sohn Salomos war Rechaviam. Matthäus dreht es sozusagen um: Salomo zeugte Rechaviam. Dann geht es weiter über Abia, Asa, Jehoshaphat, Joram. Aber dann fehlen uns einige bei Matthäus, denn in der Chronik und auch so parallel dazu im Königsbuch ist der Sohn von Joram Achazja, dann kommt Joasch, Amazja, Asaria und erst dann und Asaria, der eben in den unterschiedlichen Fassungen in der hebräischen Bibel Asaria oder Usia genannt wird. Das heißt, uns fehlen im Matthäus-Stammbaum drei Könige. Ist es wohl nicht anzunehmen, dass es ein Versehen ist, denn Matthäus sagt ja am Ende, dass sowohl von Abraham bis David als auch von David bis Jesus es jeweils 14 Generationen sind. Und wahrscheinlich ist das der Grund, um eben glatte Zahlen zu bekommen, dass er die überzähligen Könige rausgenommen hat. Warum er nun gerade diese rausgenommen hat, ist schwer zu sagen. Es sind durchaus nicht diejenigen, die am besten in den Königsbüchern wegkommen. Aber es gibt auch andere, wie gleich Manasse zum Beispiel, der erwähnt wird, die auch als große Sünder beschrieben werden. Also das kann auch kein Kriterium gewesen sein. Also auf jeden Fall haben wir hier sozusagen eine kleine Lücke. Dann geht es weiter mit Jotam, Achas, Chiskia, der ja ganz wichtig als Reformer, eigentlich als auch eine Art Messiasgestalt wohl von Jesaja erwartet wurde. Dann Manasse, der genau und gerade nicht auf den Wegen seines Vaters geht, sondern als großer Sünder beschrieben wird. Amon, Joschia, der auch nochmal als Reformer wichtig ist, den Ein-Gott-Glauben in Jerusalem durchzusetzen, auch mit nur einem einzigen Tempel. Und auch dann haben wir wieder einen Unterschied. Es heißt dann in der Chronik, entsprechend dem, was im zweiten Buch der Könige berichtet wird: und die Söhne Joschias, sein erstgeborener Jochanan, der zweite Jojakim, der dann auch König wird, der dritte Zidkia, der vierte Schallum. Und die Söhne Jehojakims, Jechonja sein Sohn, Zidkia sein Sohn. Dieser Jechonja wird auch teilweise Jehojachin genannt. Und das kann vielleicht auch dazu geführt haben, dass es in diesem Fall bei Matthäus offensichtlich einen Schreibfehler gibt, wenn er eben sagt, Joschia zeugte Jechonja und nicht Jehojakim. Und auf jeden Fall kommt man damit in die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Dann haben wir in der Chronik noch: und die Söhne Jechonjas, Assir, Shealtiel, sein Sohn. Und die weiteren Dinge sind so direkt nicht mehr in der hebräischen Bibel belegt. Also nach Matthäus ist Shealtiel der Sohn Jehojakims. Shealtiel selber wird durchaus in den Büchern Haggai, Esra und Nehemia beziehungsweise sein Sohn Serubbabel, wenn Shealtiel wird als Statthalter der Provinz Jehud nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil erwähnt, sodass man also eventuell eben noch die Angabe Shealtiel zeugte Zerubbabel noch damit in der hebräischen Bibel finden kann. Aber ansonsten finden wir in der Chronik dann nur noch: und der Sohn Sorobabels, Meschulam und Chanania und Schelomit, ihre Schwester. Während Matthäus andere Traditionen hat, mit denen er dann schließlich zum Ende seiner Toledot kommt. Ja, soweit zu den Quellen, die Matthäus hat. Das heißt, wir haben eigentlich bis zum babylonischen Exil sind das Dinge, die in der hebräischen Bibel belegt sind. Interessanterweise gibt es in der jüdischen Tradition auch einen Stammbaum, der sich auf David beruft, nämlich der Stammbaum von Hillel dem Älteren, auch ein Zeitgenosse Jesu mehr oder weniger, der Stammvater der Patriarchendynastie war. Die Patriarchen, die bis ins 5. Jahrhundert an der Spitze des Judentums in Israel standen. Diejenigen, die an dem Seminar über die heiligen Orte in Galiläa teilnehmen, haben von den Wanderungen des Patriarchats und des Sanhedrins nach Sepphoris und Tiberias gehört, wo eben in Sepphoris Rabbi Yehuda Hanassi tätig war. Also auf die berufen sich auch darauf, dass sie Nachkommen Davids sind. Im Talmud heißt es, wie zum Beispiel im palästinischen Talmud im Traktat Taanit, wird nur ganz allgemein gesagt, Hillel der Ältere war Nachkomme Davids. Und auch von Rabbi Yehuda Hanassi, seinem Urenkel um die Wende des 3. Jahrhunderts, wird auch mehrfach gesagt, dass er Nachkomme Davids ist. Und ich habe dann, allerdings leider ohne Quellenangabe, eine weiter ausgefaltete Genealogie für Hillel gefunden. Ich muss noch mal weiter nachforschen, ob ich eine Quelle finde, wo das herkam, die von Jehoiakim und Jehoiachin über Shealtiel und Zorobabel wirklich weitergeht über andere Namen, die wir sonst nicht weiter kennen: Meschulam, Chanania, Ovadjahu, Berechja, Chasdiyahu, Jeschajahu, Shechenja, Schmaja, Ne'arjahu bis zu Hillel kommt. Und interessanterweise sind das auch 14 Generationen, wie die 14 Generationen, die Matthäus vom babylonischen Exil bis zu Jesus zieht. Also da sieht man auch, die jüdische Tradition dieses genauen Stammbaums ist mit Sicherheit jünger als die von Matthäus. Und man kann nicht ausschließen, dass auch so dieser Wunsch, eben was noch an jüdischer Führung im Land Israel übrig geblieben ist, hier auch sozusagen den davidischen Anspruch aufrechtzuerhalten. Und eben auch wegen der Weissagung Nathans an David, das Zepter wird nicht von David weichen, auch hier zu sagen, das ist nicht zu Ende gegangen und kann eben auch nicht christlich okkupiert werden, sondern wir haben unsere eigenen Anführer, die Nachkommen Davids sind. Sind dazu Anmerkungen, Nachfragen? Sieht im Moment erstmal nicht so aus. Ja, dann können wir uns mit den fehlenden Frauen befassen, soweit sie sich doch, Frau Fichtbauer.
Ja, ich war ja leider bei der letzten Sitzung, als Sie die David-Geschichte zu Ende besprochen haben, nicht dabei. Ich denke, als es da auch eine ja, abschließende Wertung gegeben hat. Ja, David wurde ja prophezeit, also das Zepter wurde nie aus seinem Haus weichen. Aber das stimmt doch gar nicht. Es ist dann doch gewichen, aber spätestens mit der sogenannten babylonischen Gefangenschaft war doch die Sache eigentlich aus. Und wie wird das denn schließlich ja uminterpretiert?
Ich denke, das ist genau der Punkt hier, dass natürlich es gibt keinen König mehr, der aus der davidischen Dynastie stammt, mit dem Untergang des König Judas durch die babylonische Eroberung. Aber dann eben zu sagen, aber es gibt Nachkommen der davidischen Linie, die, sei es auch unter Herrschaft anderer Reiche, aber doch das Judentum in Judäa angeführt haben. Und was wohl noch einigermaßen historisch ist, eben Shealtiel, Serubabel ben Shealtiel, der ja eben in den nachexilischen Büchern der hebräischen Bibel als Statthalter von der Provinz Jehud erwähnt wird, wo da nie ausdrücklich gesagt wird, dass er davidischer Abstammung ist, aber es würde natürlich in gewisser Weise nahelegen, dass wenn die Perser sich entschlossen haben, einen Juden als Statthalter der Provinz einzusetzen, sie durchaus jemanden genommen haben, der aus einem angesehenen Geschlecht kommt. Also, aber danach eben haben wir eigentlich keinen Beleg, dass das weiterging nach Shealtiel. Wobei es gibt bis heute auch in Israel Juden, die den Familiennamen Shealtiel haben und die bewahren zumindest die Tradition, dass sie von diesem Shealtiel abstammen. Und ich weiß nicht, wie genau ihre Stammbäume gehen wohl schon um viele Jahrhunderte zurück. Also wohl nicht bis nach Babylon, aber sind schon Familien, die ihre Abstammung ziemlich weit zurückverfolgen können. Und ich denke, es ist gerade eben über Hillel, der mit Sicherheit eine historische Figur war, und von dem man auch sagen kann, dass von ihm eben dann für die nächsten 400 Jahre die politischen Führer des Judentums im Land Israel abstammten, dann ist es eigentlich relativ naheliegend sozusagen, Hillel stammte von David ab, denn damit kann ich dann sagen, das Zepter ist eben nicht von David gewichen, auch wenn sie keine Könige mehr sind, sondern eben sowohl die geistigen Führer als auch die Vertreter des Judentums gegenüber der römischen Herrschaft sind. Das ist der Versuch, das irgendwo aufrechtzuerhalten. Und die Frage eben wäre, darum sagte ich vorhin, möglicherweise ist dieser Stammbaum Hillels eine Antwort auf die christliche Behauptung, denn das Christentum löst das Problem damit, Jesus ist der Sohn Davids und da er der weiterherrschende Messias ist, bleibt natürlich die Herrschaft erhalten. Und hier zu sagen, wir haben unsere eigene Tradition, mit der wir sagen können, wir stehen noch in der Nachkommenschaft Davids. Und vielleicht auch durch den christlichen Anspruch, denn natürlich ist genau dieser Vers aus Samuel auch gegen das Judentum verwendet worden und von daher eine alternative Auslegung zu finden, mit der man sagen kann, das Zepter ist noch in Juda geblieben. Ja, dann also die fehlenden Frauen und vielleicht nehmen Sie ja parallel die Tabelle und zwar zu einigen Frauen habe ich nach der Tabelle angefangen, oben auf Seite 5 eben auch noch weitere Anmerkungen gebracht. Denn was uns ja so ein bisschen begleiten wird bei den vier Frauen, mit denen wir uns genauer beschäftigen, ist, dass sie vermutlich alle, abgesehen von Bathsheba, wo wir es nicht eindeutig wissen, nicht Israelitinnen, also Fremde waren. Und auch die Art, wie ihre Kinder zustande gekommen sind, ist auch etwas zweifelhaft bis anstößig. Bei Ruth vielleicht nicht unbedingt, aber die anderen Sachen haben auch ihre Zweifel. Und von daher lohnt sich auch mal zu gucken, wie es mit den anderen Frauen aussieht. Ja, wir wissen natürlich aus dem Buch Genesis, dass Abraham Isaak aus Sarah zeugte. Und so auf den ersten Blick klingt das ja eigentlich wie eine völlig unproblematische Geburt. Also sie ist eine wunderbare Geburt, weil es ja erst in hohem Alter geschieht. Aber eigentlich sollte es nicht problematisch sein. Das eine Besondere, was wir an Sarah haben, ist eben das, was uns schon bei ihrer ersten Vorstellung in Genesis 11, 29 bis 30 gesagt wird, dass sie unfruchtbar war und kein Kind hatte. Und das ist natürlich auch etwas, was bei einigen der Frauen im Stammbaum wichtig ist, dass sie lange Zeit unfruchtbar waren und man dann eigentlich die Geburt ihrer Söhne nur noch als ein göttliches Eingreifen und eigentlich nicht mehr als ein natürliches Ereignis sehen kann. Und das würde natürlich auch zu der Geburt Jesu im Allgemeinen passen. Dann haben wir aber die problematischere Geschichte, Sarah wird ja zweimal von Abraham als seine Schwester ausgegeben. Das erste Mal ist in Genesis 12, wo es heißt, dass Abraham wegen einer Hungersnot nach Ägypten geht und er sagt dann zu Sarah, damit, die als sehr schön beschrieben wird, damit die Ägypter mich nicht töten, um dich zur Frau nehmen zu können, sag doch, du bist meine Schwester. Und Sarah wird dann in Harem Pharaos geholt, aber Pharao wird von Gott mit einer Plage geschlagen und muss Sarah hergeben. Da wird nach dem Genesis 12, könnte man sagen, Abraham hat das einfach erfunden, dass Sarah seine Schwester ist, um sich zu retten. Aber das Ganze geschieht nochmal in Genesis 20, als Abraham sich bei dem Philisterkönig Abimelech niederlässt und wieder Sarah als seine Schwester ausgibt. Und da warnt Gott dann Abimelech, sich an Sarah zu vergreifen und sagt ihm eindeutig, die Frau ist verheiratet. Und dann Abimelech, der eigentlich ein anständiger Mensch ist und sagt, ich hätte sowas noch nie getan, wenn ich gewusst hätte, dass sie verheiratet war, wirft Abraham also vor, warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist und hat stattdessen gesagt, sie ist meine Schwester. Und da sagt Abraham eben in Genesis 20, 12, und sie ist auch meine Schwester. Die Tochter meines Vaters ist sie, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und sie wurde meine Frau. Also es klingt so ein bisschen wie eine Rechtfertigung Abrahams, der sagen will, ich habe dich nicht völlig angelogen, denn sie ist meine Halbschwester. Und weil sie eben meine Halb- und nicht meine Vollschwester ist, konnte ich sie heiraten. Das widerspricht völlig dem, was wir über die Eheverbote im Buch Levitikus lesen. Denn in Levitikus 18 heißt es, die Blöße deiner Schwester, Tochter deines Vaters oder Tochter deiner Mutter, also reicht wohl die Halbschwester, im Haus geboren oder draußen, das legen die meisten Ausleger als ehelich oder unehelich geboren aus, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Tochter der Frau deines Vaters, deinem Vater geboren, deine Schwester ist sie, du sollst ihre Blöße nicht aufdecken. Und dann in Levitikus 20, wo dann auch nochmal die Strafen für die Aufdeckung der verbotenen Blöße kommt, heißt es, der Mann, der seine Schwester nimmt, Tochter seines Vaters oder Tochter seiner Mutter und ihre Blöße sah und sie sieht seine Blöße und sie sollen ausgerottet werden vor den Augen der Kinder ihres Volkes. Die Blöße seiner Schwester hat er aufgedeckt, seine Schuld soll er tragen. Und bei den Flüchen in Deuteronomium heißt es auch ganz eindeutig, verflucht, der liegt mit seiner Schwester, Tochter seines Vaters oder Tochter seiner Mutter. Also von daher klingt die Behauptung Abrahams, Sarah ist meine Halbschwester, nicht akzeptabel vor dem Hintergrund des Gesetzes der Tora. Man könnte allenfalls versuchen zu sagen, Abraham hat das erfunden, um sich einigermaßen elegant rauszureden, um Abimelech sagen zu können, ich habe nicht gelogen und es stimmt nicht. Aber es ist die Frage, also die meisten Ausleger sehen das nicht so an. Und auch Benno Jakob in seinem Genesis-Kommentar kommt zu der Folgerung, man wird dabei bleiben müssen, dass Sarah in der Tat Abrahams Schwester von Vaters Seite war, wie noch nach 2 Samuel 13, 13 eine solche Ehe in alter Zeit erlaubt werden konnte. Das ist nämlich die Geschichte von Amnon und Tamar, den Kindern Davids, wo auch anzunehmen ist, oder eigentlich sicher ist, dass Tamar die Halbschwester Amnon, dass sie den gemeinsamen Vater David haben, aber eine andere Mutter. Und da ja auch Tamar, nachdem Amnon sie vergewaltigt hat, sagt, dann heirate mich jetzt wenigstens. Und also auch wohl voraussetzt, dass das möglich ist. Und von daher sagt Benno Jakob ganz klar, gegen das Gesetz in Levitikus und Deuteronomium. Und das ist durchaus eine Linie der Auslegung zu sagen, also bei Amnon und Tamar ist es eigentlich schwieriger in 2 Samuel, aber in der Genesis kann man noch sagen, die Geschehnisse im Buch Genesis sind vor der Gabe der Tora. Und was die Tora verbietet, war vorher noch nicht verboten. Und von daher können wir damit leben, sozusagen. Obwohl andererseits es auch eine sehr starke Tendenz in der jüdischen Auslegung gibt, die schon den Vätern und den Müttern die Einhaltung der Tora zuschreibt. Und dann haben wir natürlich ja ein Problem. Also von daher ist sozusagen die verwandtschaftliche Verbindung zwischen Abraham und Sarah etwas, was zumindest auch nicht ganz unproblematisch ist. Und wir haben noch ein weiteres Problem, was in der Bibel vielleicht nur angedeutet ist, aber zumindest die späteren Ausleger gespürt haben. Da heißt es nämlich in Midrash Genesis Rabbah, zu Genesis 21, 2, also sofort nachdem Abraham und Sarah von Abimelech zurückgekehrt sind. Und Sarah wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter zu dem Zeitpunkt, von dem Gott gesprochen hatte. Sie wurde schwanger, daraus ist zu schließen, dass sie den Samen nicht von einem anderen Ort stahl. Das heißt, ein anderer Ort kann nur ein anderer Mann sein. Einen Sohn in seinem Alter, das heißt, er sah seinem Vater ähnlich. Zu dem Zeitpunkt, von dem Gott gesprochen hatte, das heißt nach Rabbi Judan, nach 9 Monaten, damit die Leute nicht sagen sollten, es wäre ein Überbleibsel aus dem Hause Abimelechs. Also was ist das Problem, das der Midrasch hat? Die Nachricht, dass Sarah schwanger wird, taucht exakt da auf, nachdem sie im Haus Abimelechs war. Und wer will wissen, ob Abimelech sie wirklich nicht angerührt hat? Und vielleicht war es Abraham, der unfruchtbar war und nicht Sarah. Und Abimelech hat sie schwanger gemacht. Und von daher muss man jetzt Wege finden, das auszuschließen. Und das eine ist eben zu sagen, er sah seinem Vater ähnlich. Also sozusagen, das wäre ein Beweis des natürlichen Aussehens, dass er nicht von Abimelech abstammte. Und eben die biologische Rechnung zu machen, dass 9 Monate, nachdem sie zurückgekommen sind, Isaak geboren wird und man nicht mehr behaupten kann, dass er eventuell im Haus Abimelechs gezeugt wurde. Ähnlich oder andere Weise geht dasselbe Problem Rabbi Chaim ben Attar in seinem Torah-Kommentar Or HaChaim an und nimmt den Vers vorher, denn angehalten, ja angehalten, hatte der Ewige jeden Mutterschoß im Haus Abimelechs wegen Sarah, der Frau Abrahams, damit man nicht sagt, dass Sarah von Abimelech schwanger geworden ist. Denn er war in diesen Tagen unfruchtbar. Denn keine seiner Frauen ist ja schwanger geworden. Also das zeigt, dass man hier offensichtlich schon das Gefühl hat, da ist ein Problem. Und wir hatten ja vorhin bei Benno Jakob gehört, dass die Toledot eben gerade dafür da sind, die Vaterschaft zu bezeugen. Und wir hier ein Problem haben, dass die Vaterschaft vielleicht nicht ganz so eindeutig ist. Also das sind alles Dinge, die die Tora nicht eindeutig sagt, aber die man eben durch die Aufeinanderfolge der Kapitel und gewisse Anspielungen sich durchaus denken kann. Also von daher, was so auf den ersten Blick so ganz selbstverständlich klingt, Abraham zeugte Isaak aus Sarah, ist so einfach dann auch wieder nicht offensichtlich. Ja, sind dazu Anmerkungen, Nachfragen?
Fragen zum zeitlichen Zusammenhang. War da Ismael schon da?
Ja, den gab es schon seit 13
Ach, schon seit
Jahren.
13 Jahren, Dankeschön.
Ja, der, was natürlich ein Beweis wäre, zu sagen, dass Abraham nicht
Ja, eben,
unfruchtbar
das meine ich.
grundsätzlich wäre. Das könnte man als Entkräftung nehmen.
Ja.
Ja. Frau Fricke, Sie sind noch stumm geschaltet.
Ganz, ganz interessant, wie man die Kurve bekommt mit der Heiligkeit der Ehefrau und der Monandrie. Denn schon die Römer haben ja gesagt, Mater certa est, pater incertus est. Ne? Und da muss man ja letztendlich die Kurve kriegen, wenn man
Ja.
das sagt. Finde ich also ganz spannend, ja. Sehr
Ja.
schön. Guter Schachzug.
Ja, und natürlich müssen wir uns letztlich bei Matthäus fragen, wieso ist eigentlich der Vaterstammbaum so wichtig, wenn doch eigentlich Jesus auf Gott zurückgeführt wird? Das ist auch nochmal eine kritische Frage natürlich zu dem ganzen Stammbaum.
Ganz genau. Sehr schön.
Ja, sehen wir uns die zweite Frau an. Isaak zeugte Jakob aus Rebekka. Eine in dem Sinne völlig unproblematische Zeugung, könnte man sagen. Und wir hören zum ersten Mal von Rebekka in Genesis 22 bis 23. Das ist genau nach der Bindung Isaaks, also in dem Moment, wo Isaak gerettet worden ist, wo seine Opferung letztlich nicht stattgefunden hat. Da heißt es, und es geschah nach diesen Dingen, eben der Bindung Isaaks. Da wurde Abraham Folgendes gesagt: Siehe, geboren hat Milka auch sie Söhne dem Nachor, deinem Bruder. Uz seinen Erstgeborenen, und dann kommen die weiteren Söhne, und Betuel. Und Betuel zeugte Rivka. Damit ist Rivka, also Rebekka, die Nichte Isaaks, und das ist eine Verwandtschaftsverbindung, die nicht problematisch ist nach der Tora. Also von daher haben wir nicht wie bei Abraham und Sarah eine eventuelle problematische Verwandtschaft. Was hier aber ja auftaucht, ist die Wichtigkeit der Abstammung der Stammmutter. Als nämlich Abraham dann eine Frau für Isaak sucht in Genesis 24, sagt er zu seinem Knecht, den er losschickt: Ich nehme dir einen Schwur ab beim Ewigen, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern des Kanaanäers, in dessen Mitte ich wohne, sondern in mein Land und in mein Geburtshaus sollst du gehen und eine Frau für meinen Sohn, für Isaak, nehmen. Also hier sieht man, dass es Abraham ganz wichtig ist, sich nicht mit den Kanaanäern zu verschwägern. Das ist an dieser Stelle kein Gebot Gottes. Das hat ihm nicht Gott gesagt. Die Tora später natürlich, besonders im Buch Deuteronomium, ist voll von Warnungen, sich nur ja nicht mit den Kanaanäern zu verbinden. Aber im Buch Genesis hören wir davon als göttliches Gebot nie etwas. Aber für Abraham ist das ganz klar. Und da steht Rebekka natürlich in dem großen Gegensatz zu den vier Frauen, die Matthäus ja in seinem Stammbaum erwähnt, die eben alle oder vielleicht nicht Batsheva, das ist nicht hundertprozentig sicher, aber sie ist zumindest mit einem Kanaanäer verheiratet, dass alle diese Frauen eben keine nicht-kanaanäische Abstammung offensichtlich haben. Das vielleicht auch ein Grund für ihre Nennung sein kann. Und dann haben wir bei Rebekka, genau wie bei Sarah, ihre Unfruchtbarkeit in Genesis 25. Und Isaak betete zum Ewigen wegen seiner Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Ewige erhörte ihn, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Aber es geht hier, man könnte sagen, es geht wesentlich einfacher als bei Sarah, die ja noch zwischenschaltet, dass sie Hagar dem Abraham gibt, damit er einen Sohn bekommt, wo dann Ismael hervorgeht, während Isaak sich darauf beschränkt, zu beten, und schließlich seine Frau schwanger wird und wird deswegen auch nur eine Stammmutter für die nächste Generation. Dann haben wir Juda und seine Brüder, die ja insgesamt vier Mütter haben, also Lea, die Mutter Judas, und fünf seiner Brüder, Rachel, die Mutter von Josef und Benjamin, und Bilha und Silpa, die beiden Mägde, die auch jeweils zwei Söhne dem Jakob gebären. Und auch hier das Erste, was eigentlich wichtig ist bei diesen Frauen, ist eben ihre nicht-kanaanäische Abstammung. Denn wir hören in Genesis 26 über Esau, den Bruder Jakobs. Und Esau war 40 Jahre alt und er nahm zur Frau Jehudit, die Tochter Beeris des Hethiters. Die Hethiter gehören zu den Kanaanäern. Und Bosmat, die Tochter Elons des Hethiters. Und sie waren Verdruss für Isaak und für Rebekka. Also hier im Gegensatz zu Isaak selber, sein Sohn Esau heiratet zwei kananäische Frauen, und wir hören, dass die Eltern nicht glücklich darüber sind. Und als es dann zur Verheiratung Jakobs kommt, also das eine ist, Jakob muss fliehen vor Esau, weil er ihn um den Erstgeburtssegen betrogen hat. Aber es kommt auch noch der Aspekt der Verheiratung, wo es dann nämlich in Genesis 27 bis 28 heißt: Und Rebekka sagte zu Isaak: Ich bin meines Lebens überdrüssig wegen der Töchter Chets. Wenn Jakob eine Frau von den Töchtern Chets nimmt, solche von den Töchtern des Landes, was soll mir dann noch das Leben? Und Isaak rief Jakob zu sich, segnete ihn, befahl ihm und sagte zu ihm: Nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans. Steh auf und geh nach Padan Aram in das Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Also seine Cousine soll er zur Frau nehmen. Und auch hier in derselben Linie wie bei Abraham sind sowohl Rebekka als auch Isaak der Meinung, dass Jakob sich nicht mit kanaanäischen Frauen verheiraten soll. Ein anderes Problem, was wir jetzt aber haben, dass zwar Jakob keine Kanaanäerin heiratet, aber eben nicht eine, sondern zwei Cousinen heiratet. Nicht, dass er das wollte, aber das ist eben der Betrug, den Laban hat. Jakob will Rachel heiraten und dient dafür Laban 7 Jahre, aber in der Hochzeitsnacht wird ihm dann Lea ins Bett gelegt, wobei Laban sagt: Ich gebe nicht die jüngere Tochter vor der älteren her, du kannst für nochmal 7 Jahre auch Rachel haben. Und auf die Weise ist Jakob also mit zwei Schwestern verheiratet. Und das geht eben auch nicht nach den Eheverboten in Levitikus, wo es heißt, eine Frau zu ihrer Schwester sollst du nicht nehmen, sie zu bedrängen, ihre Blöße über ihr aufzudecken zu ihren Lebzeiten. Das heißt, nach dem Tode wäre es erlaubt. Das ist auch bis heute im jüdischen Ehegesetz so, dass es möglich ist, nach dem Tod einer Frau ihre Schwester zu heiraten. Und auch hier können wir nur die Antwort geben, die Geschichte von Jakob und Lea und Rachel ist aus der Zeit vor der Gesetzgebung der Tora. Aber es fällt schon irgendwo auf, dass wir sowohl bei der Halbschwesterschaft Sarahs mit Abrahams als auch bei der Heirat Jakobs mit Lea und Rachel Ehen haben, die dem Gesetz der Tora widersprechen. Und dass, wenn es eben auch noch nicht direkt verboten ist in dieser Zeit, doch irgendwie etwas merkwürdig wirkt, könnte man so sagen. Nicht gerade der alleranständigste oder allerkoscherste Stammbaum ist, könnte man sagen, mit diesem Hintergrund. Ja, soweit also die Stammmütter, die wir haben. Und dann kommen wir eben auch gleich zu Tamar, mit der wir uns ja nächstes Mal befassen werden. Über die weiteren Generationen, die im Buch Rut erwähnt werden, gibt es keine Erwähnung, wer die Frauen dieser Männer waren, abgesehen eben von Ruth und von Rahab, die bei Matthäus erwähnt wird, sodass wir also dann bis zu David hin keine weiteren Erwähnungen der Mütter, die die nächste Generation gezeugt haben, vor uns haben. Ja, sind noch hier Anmerkungen, Nachfragen zu Rebekka und Lea? Sonst können wir dann weitermachen mit den Frauen der Könige. Eben, wir haben Batsheva aus der Salomo hervorgeht. Und dann normalerweise jetzt in den beiden Büchern der Könige werden die Mütter nicht in allen Fällen, aber meistens erwähnt, wenn die Inthronisierung eines neuen Königs kommt oder am Ende seines Lebens, wenn zusammengefasst wird, wie lange er regiert hat. Und dann heißt es, und der Name seiner Mutter war so und so. Also auf die Weise werden die Frauen erwähnt. Bei fast allen wissen wir nichts mehr als diesen Namen. Und über Rechaviam, den Sohn Salomo, von ihm wird also gesagt, er war der Sohn von Naamah, der Ammoniterin. Und damit haben wir gleich wieder ein Problem, denn gerade die Liebe Salomos zu fremden Frauen ist im Grunde der Grund für seinen Fall. Es wird 1. Könige 11 heißt es, und König Salomo liebte viele fremde Frauen und die Tochter Pharaos, Moabiterinnen, Ammoniterinnen, Edomiterinnen, Sidonierinnen, Hethiterinnen, von den Völkern, über die der Ewige zu den Kindern Israels gesagt hatte: Ihr sollt nicht zu ihnen kommen und sie sollen nicht zu euch kommen. Sicher werden sie euer Herz abwenden zu ihren Göttern hin. An ihnen hing Salomo mit Liebe. Und aus ihnen geht eben auch sein Sohn und Nachfolger Rechaviam, hervor. Und eben genau diese Liebe Salomos zu den fremden Frauen ist genau der Umbruch in seiner Lebensgeschichte, wo aus dem weisen, von Gott erwählten König derjenige wird, dessen Sohn 10 der Stämme seines Königreichs verlieren wird, weil sein Vater die fremden Frauen geliebt hat. Und natürlich spielt ja, wenn es eben hier heißt, über die der Ewige zu den Kindern Israels gesagt hatte, ist das natürlich auch schon eine Anspielung auf das Gesetz in Deuteronomium, wo es eben vor allem über die Ammoniter und die Moabiter heißt, es soll kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde des Ewigen kommen. Auch die 10. Generation von ihnen soll nicht in die Gemeinde des Ewigen kommen bis in Ewigkeit. Im Grunde haben wir von daher mit Naamah dasselbe Problem, das sich bei Ruth stellt, die ja Moabiterin ist. Und von daher, wenn wir uns mit Ruth befassen und ihrer moabitischen Herkunft, gilt dasselbe eigentlich auch für Naamah. Vielleicht ist auch der Grund, warum Matthäus Ruth und nicht Naamah in den Stammbaum aufgenommen hat, dass wir von Ruth eben eine ganze Geschichte haben und von Naamah nicht mehr als den Namen wissen. Aber der Anstoß sozusagen ist derselbe Anstoß. Dann haben wir Rechaveam zeugte Abia. Und da haben wir zwei unterschiedliche Traditionen. Im ersten Buch der Könige heißt es, und auch in 2 Chronik 11, aus Maacha, der Tochter Avishaloms oder beziehungsweise Avshaloms. Avshalom war ja einer der Söhne Davids, der gegen David rebelliert hat und bei der Rebellion gegen David auch umgekommen ist. Und wenn seine Tochter jetzt den nächsten König zeigt, könnte man sagen, irgendwie hat Avshalom doch noch Anteil an dem weiteren Königsgeschlecht. Aber das Problem ist eben, dass uns einige Verse später gesagt wird, dass Maachah auch die Mutter von Assa, der nächsten Generation der Könige, ist. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass an einer anderen Stelle im zweiten Buch der Chronik, in Kapitel 13, Avia eine andere Mutter, Michajahu, die Tochter Uriels aus Gibeah, gegeben wird, weil Maachah sozusagen nicht die Mutter von 2 Generationen sein kann. Also vermutlich hat sich da irgendwo im Buch der Könige ein Schreibfehler eingeschlichen und auf diese Weise ist das zustande gekommen. Dann hören wir, Asa zeugte Jehoshaphat und als dessen Mutter wird Asuwa, die Tochter Schilchis, angegeben, von der wir überhaupt nicht wissen können, woher sie stammte. Der Vater Jorams wird nicht angegeben. Die weitere Folge ist dann, wo ja bei Matthäus die Generationen fehlen, ist von den Frauen her vielleicht die problematischste, nämlich Joram zeugte Achazja aus Athalia, der Tochter Omris des Königs von Israel. Und von dieser Athalia erzählt uns die Bibel relativ viel. Es das heißt dann nämlich in 2 Könige 8,18, und er, also Joram, ging auf dem Weg der Könige Israels, wie es das Haus Achav tat, denn eine Tochter Achavs wurde seine Frau und er tat das Böse in den Augen des Ewigen. Also hier wird der Name der Tochter Achavs nicht genannt und es das heißt eben einmal die Tochter Omris und einmal die Tochter Achavs. Omri war der Vater von Achav, der Begründer der Dynastie. Im Buch der Könige wird Achav viel mehr als Omri erwähnt. Achav ist der große Gegenspieler des Propheten Elia, der ihn ja auch dauernd wegen seines Abfalls zum Baal kritisiert und auch Achavs Frau Isabel, eine phönizische Prinzessin, gilt ja auch als das Ebenbild der Königin, die ihren Mann verführt, die mit ihre fremden Götter aus Phönizien gebracht hat. Und wahrscheinlich muss man schon annehmen, dass Athalia eben die Tochter von Achav und Isabel war. Aber in 2 Könige 8, als 8,26 als Tochter Omris bezeichnet wird, weil er der Stammvater der Dynastie war. Auf jeden Fall zeigt das hier durch diese Heirat, die ja eigentlich, sozusagen, man sagen, Vom königlichen Standpunkt aus betrachtet, ist es eine ausgesprochen ebenbürtige Heirat, denn Joram, der König von Juda, heiratet die Tochter des Königs von Israel, also sozusagen beides Königsdynastien. Und vielleicht auch der Versuch zum Friedensschluss zwischen den beiden sich ja dauernd bekriegenden Königreichen zu kommen. Aber diese Athalia bringt eben aus ihrer Heimat, dem Königreich Israel und aus ihrem Haus alle die Wege des Götzendienstes, den Baalsdienst mit, den sie kannte. Und auf die Weise tut eben auch Joram dann das Böse, wie es heißt. Und die Sache wird dann noch schlimmer für den, in der biblischen Sicht. Der Sohn Achazjas kommt schließlich um, als Jehu im Nordreich Israel die Nachkommen Ahabs ausrottet, auch Isabel tötet und tötet eben auch Achazja, der ja aber seine Mutter von Ahab abstammt. Und dann kommt der überraschende Satz, und Athalia, die Mutter Achazjas, sah, dass ihr Sohn gestorben war, und sie stand auf und vernichtete den ganzen Samen des Königshauses. Also alle Söhne Achazjas, was alle ihre Enkel im Grunde genommen, und macht sich selber zur Herrscherin über Juda. Und im Rückblick erfahren wir dann auch, dass sie auch eine Kultstätte des Baal errichtet hat. Also sie wird als in dem Sinne als eine ausgesprochen grausame Frau geschildert, die, um selber an die Macht zu kommen, die Nachkommen des Königs ausrottet, die eigentlich auch ihre eigenen Nachkommen sind. Der Einzige, der gerettet werden kann, ist Joasch, ein Kleinkind, der von seiner Schwester gerettet und versteckt wird. Und nach einigen Jahren ist es dann eine Revolte der Priester, die Joasch an die Macht bringt, und dann eben auch eine Revolte im Tempel herbeiführt, was zur Tötung Athalias und zur Beendigung des Baalskultes führt. Also es ist die einzige Frau, von der wir historisch wissen, die als Königin in Juda geherrscht hat. Aber sie ist eben auch eine der abstoßendsten Frauengestalten. Also man kann vielleicht noch über den Baalsdienst, je nachdem aus welcher Perspektive man sehen will, diskutieren, aber zumindest auch die Ermordung alle der Kinder ihres Sohnes ist sicher eine Sache, mit der es ziemlich schwierig umzugehen ist. Also das ist die eine Frau, die noch hier in den Stammbaum reinkäme. Und als Mutter von Joasch wird in 2 Könige 12 genannt Zivia aus Beerscheba. Wenn sie aus Beerscheba, aus Juda stammt, muss man wohl annehmen, dass sie eben auch judäischen Ursprungs ist. Joasch zeugte Amazia aus Jehoadan aus Jerusalem. Amazia zeugte Asaria oder Usia aus Jecholjahu aus Jerusalem. Usia zeugte Jotam aus Jerusha, der Tochter Zadoks. Und Achas zeugte Hiskia aus Avia, der Tochter Achariahus. Auch in vielen der Namen inzwischen auffällig, dass das Jahu, also der Gottesname, da auch drin steckt, wo man eben vielleicht auch eine Absetzung auch von dem Baalsgottdienst sehen kann. Hiskia zeugte Manasse aus Chefziva. Wir hatten auch gestern in unserer Sitzung hatten wir eine Chefziva als die Mutter des jüdischen Messias in viel späteren Traditionen. Und dieser Name Chefziva, wo ja auch auffällig ist, es wird weder ein Vater noch ein Herkunftsort angegeben, und übersetzt heißt Chefziva, ich habe Gefallen an ihr. Dann geht es weiter noch mit Manasse, der Ammon aus Meschulemet, der Tochter Haruts aus Jotwa zeugte. Und Ammon, der Joschia aus Jedida, der Tochter Adajas aus Boskat zeugte. Und Joschia zeugte Jehojakim aus Sewuda, der Tochter Pedajas aus Ruma. Und Jehojakim zeugte Jehojachin bzw. Jechonja aus Nehushta, der Tochter Elnatans aus Jerusalem. Ja, also wer mag, kann ja dann bei der Lesung des Weihnachtsevangeliums die Frauen hier alle eintragen, um zu sehen, welche Spuren wir sonst noch haben. Ja, sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fricke.
Darf ich was fragen? Es geht noch für mich jetzt um Jakob. Und der musste ja 14 Jahre warten, bis er die Rahel heiraten konnte, wenn ich richtig rechne. Das ist
Nein,
mir.
er durfte sie sofort heiraten. Er
Also
hatte
er musste
7 Jahre für
dienen
Lea
nur.
gedient, dann
Ah,
kommt der
okay, dann
Betrug
verstehe ich
raus
das besser.
und
Ja.
dann sagt er ihm,
Okay.
er sagt Laban ihm, mach noch die Hochzeitswoche voll und dann gebe ich dir auch Rachel und verlässt sich
Okay.
sozusagen drauf,
Okay.
dass er die 7 Jahre noch dient. Bis Rachel dann endlich gebiert, dauert allerdings noch wesentlich
Ja.
länger, weil das heißt, dass Gott ihren Schoß verschließt, weil Jakob eben nur sie und nicht Lea liebte.
Ja, okay, nee, dann verstehe ich das besser. Ich dachte nämlich, lass die 16 gewesen sein, wo er sie gesehen hat, dann war sie 30, dann war sie ja für die damalige Zeit eine uralte Frau. Und das ist einfach so, ne? Okay, danke. Nee, das ist mir jetzt klarer. Also er durfte sie heiraten, aber er musste 7 Jahre für Lea dienen oder durfte er die auch gleich
Die
heiraten?
7 Jahre für Lea hat er vor der Hochzeit gedient.
Ah ja,
Ich
okay.
schaue es gerade mal in Genesis nach.
Entschuldigung, nur das finde ich
Nein,
so
nein, das
spannend.
sind durchaus Sachen, die wir uns bei der Gelegenheit auch klar machen können. Ja, das heißt in Genesis 29, 18, Jakob hatte Rachel lieb und so sagte er, ich will dir um die jüngere Tochter Rachel 7 Jahre dienen. Laban entgegnete, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir. Jakob diente also um Rachel 7 Jahre. Also er glaubt natürlich, er dient um Rachel, aber das dauert jetzt 7 Jahre. Weil er sie liebte, kamen sie ihm wie wenige Tage vor. Dann aber sagte Jakob zu Laban, gib mir jetzt meine Frau, denn meine Zeit ist um und ich will nun zu ihr gehen. Also das ist am Ende der 7 Jahre. Dann
Ja,
vertauscht
okay.
eben Laban die Tochter und gibt ihm
Ja.
statt Rachel Lea. Und dann heißt es weiter, nachdem Laban fragt, warum er ihn betrogen hat, in Vers 26, Laban erwiderte, es ist hierzulande nicht üblich, die Jüngere vor der Älteren zur Ehe zu geben. Vollende diese Brautwoche, dann wollen wir dir auch
Ja,
die
okay.
andere geben für die Arbeit, die du mir noch weitere 7 Jahre verrichten wirst.
Okay,
Also in
danke,
dem Sinne
dann ist
könnte
es
man
klar.
Jakob hatte ja auch gedacht, er hat für Rachel gedient. Also in dem Sinne
Ja.
geht das so ein bisschen übereinander. Und wahrscheinlich hat Laban gemerkt, dass im Gegensatz zu ihm sein Schwiegersohn ein ehrlicher Mensch ist und sich darauf verlassen, dass er nicht sofort mit Rachel davonlaufen wird, sondern diese 7 Jahre voll machen wird.
Ah ja, danke, das habe ich jetzt aber klar. Ich hab immer
Ja.
gedacht, wie kann das sein? Danke.
Ja.
Habe ich nicht gewusst, danke.
Ja, also ich denke, dass dieser Stammbaum uns auch mit den Frauen, die wir jetzt ergänzt haben, zeigen, dass da eigentlich eine Menge an schwierigen Geschichten drin sind. Und auch natürlich die Könige, die da sind, sind nicht, gar nicht wenige da, von denen gesagt wird, dass sie eben nicht auf den Wegen Gottes gegangen sind. Also es ist keine so lupenreine Abstammung, könnte man sagen. Und das vielleicht können wir auch im Hinterkopf behalten für die Dinge, die wir in den nächsten Sitzungen noch sehen werden. Es gibt dann auch in der jüdischen Tradition wirklich die Überzeugung, der Messias muss gerade aus der Übertretung kommen, sozusagen. Und das vielleicht auch ein Weg ist, mit diesen Dingen umzugehen, so wie es auf einer anderen Ebene auch heißt, der Vorbeter in der Synagoge soll ein Mann sein, der verheiratet ist, Familie hat und von dem man davon ausgehen kann, eben weil er wie alle anderen ist, dass er auch alle möglichen Übertretungen auf sich hat. Und von daher wird er als Vorbeter, weil er eben auch seine eigenen Sünden hat, ehrlicher für alle anderen um Vergebung bitten, als wenn er selber völlig rein wäre und über den anderen sich erheben könnte. Also das ist ohne messianische Perspektive auch in den Synagogenalltag sozusagen übernommen. Ja, also von daher sieht man vielleicht auch, dass es gar nicht so einfach ist zu entscheiden, warum eben Matthäus gerade diese vier Frauen ausgewählt hat, weil einige der Probleme, die bei ihnen auftauchen, durchaus auch bei anderen Frauen auftauchen. Von der so eine Überlegung, die ich habe, dass es sicher auch eine Rolle spielte, dass er Frauen genommen hat, von denen eben mehr als ihr Name erzählt wird, um auf die Weise auch mehr Hintergrund bieten zu können. Aber das hätte natürlich für die ersten drei Generationen der Stammmütter auch gegolten. Von denen haben wir ja auch eine Menge an Informationen, die man auch hätte nehmen können. Ja, ansonsten noch irgendwelche Schlussfolgerungen aus unserer ersten Sitzung?
Also
Herr
ich habe
Keimer?
immer geglaubt, dass der Matthäus diesen Stammbaum vorausschickt, weil er besonders jüdische Leserinnen und Leser ansprechen will, weil er Menschen aus dem Judentum für die Nachfolge Jesu gewinnen will, dass das sein Evangelium auszeichnet und deshalb der Stammbaum vorne dran steht. Ja.
Das spielt sicher eine Rolle. Ich denke, das
Ja.
widerspricht nicht dem, was wir uns gerade angesehen haben. Und denn wer die jüdische Tradition kennt, kennt ja all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Aber es zeigt vielleicht auch einen gewissen Preis, ich weiß nicht, ob man es Preis nennen soll, der Einbindung Jesu in diesen Stammbaum, dass das eben nicht alles so lupenreine Stammväter und Stammesmütter sind. Das gehört eben auch zu der Geschichte dazu. Hat vielleicht dann auch mit der Menschwerdung Gottes zu tun. Frau Fichtbauer.
Geht diese 14-Zahl bei David los? Meine erste Frage.
Das sind eigentlich, Moment, wie schreibt es Matthäus am Ende? Das sind dreimal 14, eigentlich
Ja, dreimal 14,
von
ja,
Abraham bis
okay.
David, von David bis zum
Ja.
babylonischen Exil und vom
Ach
babylonischen
so, dreimal
Exil
14, ja.
bis
Ja.
zu Jesus. Was auch nochmal die Frage ist, habe ich auch im Kommentar keinen Hinweis darauf gefunden, wieso gerade die Zahl 14? Die ist ja keine
Genau,
besondere Zahl, die sonst als besondere
ja.
Zahl mal
Ja.
auftritt. Man könnte einfach sagen, es ist 2 mal 7 und 7 ist ja eine Zahl
Ja.
der Vollendung. Das wäre vielleicht eine
Ja.
Möglichkeit. Aber ansonsten 14 wird mir jetzt nicht einfallen, dass das irgendwann in der Bibel so mal als besondere Zahl vorkommt.
Ja, noch ein Hinweis oder also ich habe ja versucht, mich da so durchzuarbeiten und wo da so zwischendurch. So, ganz am Schluss, also auf der Seite 5. Und Joschia, ich weiß nicht, wie man die ausspricht,
Josia.
zeugte, oder Joschia, Jekonia. So,
Ja.
aber nee, da muss ja, der muss ja den gezeugt haben,
Ja, da
Jehojakim.
müssen Sie noch mal in die Tabelle vorher
Jehojakim.
zurückgehen
Und
auf
rechts ist es dann, da ist der dazwischen. Ja,
Ja, weil da ja eben
Jehojakim.
Matthäus einer, da müssen Sie noch mal auf Seite 3 auf die
Aha.
Vergleichstabelle zwischen dem Buch der Chronik und
Aha.
Matthäus gehen. Da kommen eben die Verwicklungen, die sozusagen kommen, wo eben Matthäus direkt von Joschia zu Jechonia springt,
Ja.
während in der Chronik es Joschia Jehoiakim Jechonia ist.
Ja,
Und
ja.
daraus ergeben sich dann die Unterschiede, die höhere Zahl der Frauen. Das
Aha,
muss man so
okay.
auf die Weise sozusagen nochmal miteinander verschränken.
Aha, okay. Das ist
Es
so.
ist auch das, also es hat gerade die letzten Könige vor dem babylonischen Exil, das ist auch etwas problematisch, weil nämlich, also Jehoiakim, das ist noch klar, danach kommt sein Sohn Jehoiachin oder eben
Ja,
Jechonja,
ja.
nach ihm kommt dann der Onkel, also der Bruder Jehoiakims, Zidkia, der von den Babyloniern eingesetzt wird.
Aha,
Und
ja.
eigentlich ist aber der Legit und Jehoiakim ist derjenige, der ins babylonische Exil geführt worden ist und dessen Begnadigung am Ende des Buches, der zweiten Königebuch, erwähnt wird, sodass also eigentlich nicht Zidkia als der letzte Legitime gilt, sondern Jehoiakin. Das macht es auch noch
Ja.
mal ein Stück komplizierter. Also von
Ja.
daher, wenn ein Schreibfehler bei Matthäus ist, ist das eigentlich gar nicht verwunderlich, weil das auch in den Büchern der Könige und der Chronik schon kompliziert ist.
Okay,
Ja, Anita.
danke. Ja, ich meine, auffällig ist ja im Grunde genommen, dass er eben nicht die klassischen Stammmütter, die ansonsten ja eigentlich aufgezählt werden, nennt. Und von daher ist das ja schon auch die Frage, zumindest bei der Rut und Batsheba ist das ja irgendwie klar, dass das im Grunde genommen Frauen aus den Völkern sind. Und das heißt, dass da möglicherweise auch schon angedeutet wird, dass es im Grunde genommen ja darum geht, dass das Heil auch also von allen für alle kommen wird und eben nicht aufs Judentum begrenzt bleibt, dass das im Grunde genommen hier, ich sag mal, in dieser Ouvertüre des Matthäus schon drin ist. Er einerseits den schon klar den jüdischen Stammbaum und dieses jüdische Verständnis der Toledot hat und auch umgekehrt und dennoch da auch, ich sag mal, die Frauen ungewöhnlicherweise mit betont, die zwar auch eine wichtige Rolle innerhalb des Judentums spielen, die aber eben eigentlich aus der Völkerwelt kommen.
Spielt sicher eine Rolle bei Matthäus, weil gerade Matthäus ja in seinem Evangelium immer mehr darauf hingeht, zu sagen, die Sendung Jesu ist an alle Völker und ja auch am Ende des Evangeliums die Jünger in alle Welt geschickt werden. Und von daher ist das hier sicher auch schon grundgelegt. Und ich denke, das eine muss das andere nicht ausschließen, denn es ist ja sozusagen eine Auseinandersetzung im Judentum selber und in schon in Schriften der hebräischen Bibel selber, ist das legitim oder nicht, wenn Fremde dazukommen. Und wir hatten eben hier die Zitate, die gegenüber Salomo, der kritisiert wird. Und es gibt es natürlich auch ganz stark in den Büchern Esra und Nehemia, aber es gibt eben auch die andere Tendenz, die der stärkste Vertreter ist wohl das Buch Rut, die eben sagen, nein, das ist möglich. Und dann könnte man sagen, dass Matthäus eben auch seine Entscheidung gefällt hat, welche Tendenzen der hebräischen Bibel er übernimmt. Und das werden wir dann ja auch bei den weiteren Malen noch sehen, wie es da auch in der jüdischen Auslegung unterschiedliche Tendenzen gibt, auch durchaus Tendenzen, die versuchen, zumindest den Frauen keine kanaanäische Herkunft zu geben. Also bei Tamar versucht man, dass sie zumindest zu einer Aramäerin zu machen, was dann, das wäre sie sozusagen die Verwandtschaft von Laban, wenigstens keine Kanaanäerin. Bei Rahab geht das auf gar keinen Fall. Auch da gibt es unterschiedliche Auslegungen in der jüdischen Tradition. Das werden wir dann beim nächsten Mal ja bei Tamar schon ausführlicher sehen.
Ja.
Ja, ich warne schon mal vor, dass nicht sicher ist, dass diesmal das Blatt vor dem Schabbat kommen wird. Vielleicht klappt es auch erst am Sonntag. Das hängt davon ab, wie weit ich für Tamar noch in die Bibliothek muss oder ob ich die Sache zu Hause habe. Und von daher bin ich dann noch nicht so ganz sicher, ob das schon bis Freitagnachmittag klappt. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Ja, das ist toll.
Gut.
Danke, tschüss.